Ja, herzlich willkommen bei Gegen Gott Suche, auf der Suche nach Gott in der Bibel und in der Welt. Heute mit zwei sehr geschätzten Gästen. Zwei Menschen, die ich sehr mag und die ich sehr toll finde. Das ist einmal Ayala Nagel und Hans-Christoph Plümer.
Hallo.
Ayala Nagel ist Vorsitzende des Vereins Chavrim, Freundschaft mit Israel, Verein aus Norderstedt, und ist Israelin und Jüdin, lebt in Norderstedt. Bin sehr gespannt auf das Gespräch mit dir, Ayala. Und Hans-Christoph Plümer ist stellvertretender Vorsitzender des Vereins und ist Pastor in der evangelisch-lutherischen Emmaus-Gemeinde, mein Amtsbruder mit zwei anderen zusammen, Amtsgeschwister. Ja, und wir würden heute gerne, ich würde heute gerne mit euch sprechen über den Holocaust-Gedenktag. Der ist ja jetzt eine Woche her und ihr habt beide am Gedenkmal in Norderstedt eine Ansprache gehalten. Und ich fände das schön, wenn ihr uns eure Gedanken auf dieser Plattform jetzt nochmal mitteilt, einfach, dass Menschen daran teilhaben können und sich mit euren Gedanken auseinandersetzen können und wir darüber so ins Gespräch kommen. So, das ist so das Ziel. Ich würde gerne mit dir anfangen, Ayala. Wenn du magst, erstmal zu gucken, vor einer Woche wart ihr ja mit ungefähr 45 Menschen, habe ich verstanden, zusammen an der Gedenkstätte Wittmoor. Was sind so deine Gedanken gewesen, die du da den Menschen mitgeteilt hast? So?
Ja, ich habe versucht, die Menschen nicht Gedanken mitzuteilen, sondern Gefühle, und sie dazu bringen, dass sie die Erinnerung spüren. Mhm. Weil ich merke, dass es gibt ganz viele Geschichtsbücher und Erzählungen über das, was geschah ist. Aber wenn wir da mit 45 Leuten stehen am Wittmoor, an einem sehr kalten Januartag, und der Wind weht so, dass wir uns gegenseitig kaum hören und wirklich frieren, dann, vielleicht ist das doch ein Gedanke, dann denke ich, wie war es damals für die Leute, die im Dorf gearbeitet haben? Sie hatten keine richtige Handschuhe und einen Mantel, und wie lange mussten sie frieren und deportiert werden? Und dann durch den Spuren kann ich diese Menschen, an diese Menschen denken, erinnern und versuchen, mir vorzustellen, wie grausam das war damals in die Holocaust-Zeit. Nicht zu sprechen nachher, dass sie auch zu Krematorium geführt wurden und getötet wurden, was schlimm ist. Aber einfach diese Spuren von dieser Kälte, von der Ruhe an diesem Ort und von der Energie an diesem Ort, und dadurch die Menschen zu erinnern, zu bringen. Das habe ich vor einer Woche richtig gespürt.
Mhm. Und also ich merke, wenn du das erzählst, ich habe ja auch viele Erzählungen und Berichte und auch Theorien über diese Zeit, haben wir viel wahrgenommen in unserer Jugend, in der Schule und auch später, ne, im Studium und so. Ich merke immer, wenn ich dieser Spur folge, die du sagst, dann geht die Spur immer bis zur Deportation. Bis dahin mag ich diesen Spüren nachgeben. Ab dann merke ich, verlässt mich so ja fast schon die Fähigkeit dazu, sich vorzustellen, was dann passiert, merke ich immer, übersteigt meine Fassungskraft.
Weil also, man kann das schwer vorstellen, wenn man eine Zahl hört in der Schule oder in einem Buch, 6 Millionen, das können wir gar nicht vorstellen. Was bedeutet 6 Millionen Menschen?
Ja.
Wie viele Städte wie Norderstedt bedeutet das? Wie viele Einwohner hat Norderstedt?
80.000, ne?
wie viele Städte wie Norderstedt sind ausgelöscht. Ausgelöscht.
Ja.
Kein Mensch ist geblieben. Man kann versuchen, das vorstellen, aber das ist unvorstellbar.
1000 Städte wären das, ne? 1500 ungefähr. Richtig, ja. Also die Vorstellung.
Wo keine Einwohner mehr bleibt.
Ja.
Und das ist grausam. Und das zu spüren und dann, wenn man an so einem Ort steht und vor sich vorstellt, auf diese ruhige, kalte Wiese, wie die Menschen da gearbeitet haben, teilweise bis zu Tote, das ist schlimm und das ist ein anderes Erlebnis als versuchen, das zu verstehen durch Zahlen, Daten und Fakten, weil, also für mich, das ist schwierig, das zu verstehen. Man kann das kaum
verstehen. Aber so bekommst du ein persönliches Erleben dazu, dieser Wind, es ist kalt, und die mussten da 10 Stunden Appell stehen und konnten sich nicht waschen gehen oder mal einen warmen Tee trinken oder
so. Oder einen Mantel anhaben.
Ja.
Und das passiert mir immer wieder, auch wenn ich in Konzentrationslager bin. Vor ein paar Jahren war ich in Dachau. Da sieht man die Masse und spürt man auch die Energie. Und natürlich, das ist unvorstellbar und da steht man auch teilweise und fasst man nicht, was da passieren könnte. Und noch schlimmer ist, dass Menschen das gemacht haben. Also unsere Mitmenschen.
Ja. Ja, ich merke, dass eigentlich wäre jetzt dran, einen Moment still zu halten und das eigentlich wirken zu lassen. Ich schlage vor, wir machen das eine kurze Weile. Auch für euch zum Spüren. Wenn ich der Stille Raum gebe, ja, dann wird mir deutlicher, dass jetzt in unserer Gegenwart, wo wir hier zu dritt sitzen, das für mich was sehr Besonderes ist, weil mein Großvater war also bis zu seinem Tod überzeugter Nationalsozialist. Und mein Problem ist mit ihm, ich habe ihn geliebt als kleiner Junge, war so ein Gartenmensch und mir immer Lagerfeuer gemacht und so. Ne? Und als ich dann das erste Mal Peter Weiß gelesen hatte, die Ermittlung, die Auschwitz-Prozesse, da endet, also das sind ja sehr deutliche Beschreibungen dessen, was an Gräueltaten passiert ist, wird ja alles original zitiert. Und die Kapitel enden fast immer mit den Worten und die Angeklagten lachten schallend. Und diese Sätze haben in mir so nachgeklungen, dass ich das Verhältnis zu meinem Großvater völlig neu sehen musste, als 18-, 19-jähriger junger Mann. Und das auch ein Problem blieb, bis er starb. Deswegen ist es für mich so besonders, dass wir jetzt hier zusammensitzen. Das ist wirklich von meiner Familiengeschichte, habe ich den Eindruck, also was ganz Neues so für meine Familie. Ne? So, und meine Frage ist jetzt so an dich, wenn du an deine Familie denkst, was hat deine, wenn du erzählen magst, was hat deine Familie durchgemacht oder was war da bei euch damals? Aus Ungarn kamt ihr ja, nicht verstanden, ne?
Aus Austro-Ungarisch,
ja.
Teil. Aber ganz kurz davor, das ist nicht selbstverständlich, dass wir zusammensitzen.
Nee.
Das stimmt. Und wir haben eine Vergangenheit, die wir teilen. Und mit den Jahren habe ich für mich verstanden, dass diese Vergangenheit ist etwas, was wir anschauen können, spüren können, gemeinsam. Wir können nichts tun, dass diese Vergangenheit geschah. Und das ist die Gemeinsamkeit. Und das wäre vor Jahren vielleicht nicht möglich, weil wir gar nicht das unterscheiden könnten und aus uns rausholen könnten. Und jetzt, als wir eine Vergangenheit versuchen zu teilen und die von alle Seiten zu sehen, dann können wir einen Raum, auch in einem Raum sitzen und gemeinsam darüber sprechen. Mhm. Und deine Familiengeschichte ist schlimm. Mhm. Und meine Familiengeschichte ist auch schlimm. Mhm. Und es gibt eine Geschichte, die wir teilen. Das als erstes.
Ja, ja.
Und mein Vater und mein Onkel mussten in einer Arbeitslager arbeiten während dem Krieg. So wie ich das gehört habe von Geschichten, war das ganz schlimm. Mhm. Die Schwester von meiner Großmutter wurde deportiert in Jugoslawien und ist auch gestorben. Mhm. Meine Mutter und ihre Schwester wurden von der jüdischen Schule, wo sie gelernt haben, sie durften nicht in die Schule gehen mehr, mussten sich verstecken und haben andere Möglichkeiten gefunden, um doch weiterzulernen. Also das ist, durch die ganze Familie geht diese Zeit.
Ja.
Jeder, so wie er das erlebt hat.
Mhm. Okay. Ich erlebe dich als sehr lebensfreudige Frau, sehr voller Tatendrang, mutig, zuversichtlich. Welche Rolle, also das, ich, irgendwie habe ich den Eindruck, bei dir ist Resilienz. Du schaffst es, damit zu leben und Lebensfreude zu haben. Welche Rolle
spielt zu leben?
Also mit dieser Geschichte zu leben und Lebensfreude zu entwickeln. So. Und meine Frage ist, wie machst du das? Und welche Rolle spielt dein jüdischer Glaube dabei für dich?
Also das ist, was ich versucht habe zu erklären, sobald ich das... es gibt eine Geschichte, sie ist nicht unbedingt, sie betrifft meine Familie, aber ich kann nichts dafür und ich verstehe diese Geschichte von allen Seiten. Mhm. Und auch auf die deutsche Seite war eine sehr, sehr schwere Zeit. Mhm. Und sobald ich das als eine versuche, ich versuche das von allen Seiten zu verstehen, und zu verstehen, dass das etwas ist, was in die Vergangenheit ist und ich lebe jetzt hier. Okay. Ich kann nicht die 6 Millionen Menschen lebendig machen. Mhm. Ich kann dafür sorgen, dass das sowas nie wieder passiert, durch unsere Veranstaltungen, durch alles, was wir machen. Ich kann dafür sorgen, dass die Leute erinnern. Ich kann auch die junge Generation dazu bringen, daran mit diesem Thema sich zu beschäftigen, sich tiefer zu beschäftigen, damit sie wirklich spüren und in Verbindung kommen mit dieser Geschichte und nicht mit Leichtigkeit damit umgehen. Es gibt Jugendliche, die sehr mit Leichtigkeit mit dieser Geschichte umgehen und wissen, dass das kann manchmal auch andere Jugendliche vielleicht treffen. Mhm. Das alles mache ich und gleichzeitig, so wie du sagtest, und ich darf auch leben. Mhm. Okay. Also ich, wie gesagt, ich kann die Geschichte nicht ändern und ich kann diese Menschen nicht lebendig machen. Mhm. Auch nicht dadurch, dass ich traue und nicht lebe.
Ja, ja.
Okay. Aber ich nehme Verantwortung für mein Leben so, dass ich dafür verantwortlich bin und Verantwortung trage, dass sowas nie wieder passieren wird. Und wenn ich merke, dass andere Menschen vielleicht mit sehr Leichtigkeit und Unverständnis damit umgehen, doch mich in Gespräch zu begegnen und versuchen zu erklären, was da wirklich passiert ist und wie man mit dieser Geschichte umgeht. Und zu glauben, ja, ich glaube auch die Menschen, auch die Opfer in die Holocaust, sie haben geglaubt, sie haben nie ihre Glaube verloren. an Gott. Sie haben geglaubt, dass das ja, an die Gute in Menschen bis zuletzt. Mhm. Mhm. Und das begleitet mich auch, diese Kraft zu glauben, auch wenn das ganz, ganz schwer ist, und vielleicht zu glauben, dass das eine Prüfung ist, die ich durchgehen muss. Und das gibt enorm viel Kraft, in schwierige Situationen durchzukommen. Auch die Gedanke, doch eine Gedanke, dass es gibt viel schlimmere Situationen, als ich im Moment in mich befinde. Und dass das Prüfungen sind da, um sie zu meistern, wenn es geht. Leider, viele Opfer in der Holocaust haben geglaubt, dass das gehen wird, und am Ende wurden sie enttäuscht. Aber sie haben bis zuletzt geglaubt. Es gibt viele, viele Lieder, die sie geschrieben haben, und Gebete und Texte, die geschrieben wurden, die daran die zeigen, wie tief war die Glaube.
Ja. Und selbst das, was da geschah, konnte diesen Glauben nicht vernichten, der blieb.
Ne? Der Glaube blieb,
ja. Genau. Mir geht das so, wenn ich an Janusz Korczak denke, das berührt mich sehr, dass der mit seinen Kindern zusammen war bis zum Schluss und sie auch nicht losgelassen hat. Und das ist was, was für mich auch bleibt. Das gibt mir auch, wie du sagst, Kraft. Mensch, dieser Glaube ist wirklich da.
Ein Wort zu den Zuhörern,
Janusz Korczak. Ja, Janusz Korczak, willst du es sagen? Janusz Korczak, ein polnischer Arzt, ganz kurz, hat ein jüdisches Waisenhaus in Warschau aufgebaut praktisch, so, und da die erste Kinderrepublik der Welt geleitet, ganz beeindruckend, kamen die Pädagogen aus aller Welt, um sich das anzugucken. Und als dann das Waisenhaus ins Warschauer Ghetto umgezogen war, hat er die weiter betreut, die Kinder, und ist dann mit denen singend, hat ihnen gesagt, sie fahren auf einen Ausflug. Ist dann mit denen singend ins KZ Treblinka gegangen. Und man hatte ihm angeboten, weil er war damals schon weltberühmt durch seine Bücher, dass er verschont werden könnte, die Kinder aber müssten in die Vernichtung gehen. Und er hat gesagt, nein, das geht auf keinen Fall, ich gehe da mit. Und ist dann mitgegangen mit dem. Er hat ihn bis zum Schluss für sie da. Das finde ich, das gibt mir Kraft, dass das wirklich geschehen ist, dass das keine Erzählung ist, die nur ausgedacht ist, sondern es ist wirklich passiert. Und an der Stelle habe ich den Eindruck, das ist auch was uns verbindet, Jüdinnen und Juden und Christen. Alles, was in der hebräischen Bibel, in der Tora und in allen Schriften erzählt wird vom Volk Israel und von Adonai, von Gott, spricht diese Sprache, dass Gott auf der Seite der Sklaven in Ägypten ist und nicht irgendwie der Gott der Babylonier oder des Pharaos, sondern eben auf dieser Seite steht. Also eine ähnliche Sprache, finde ich, die da schon so wach wird damals und die bis heute ja so zu uns hinüberkommt. Ne? An der Stelle könnte ich mir vorstellen, wir sprechen Hans Christoph an. Hans Christoph, Pastor und Theologe. Du hast dich ja viel mit dem Judentum beschäftigt, studierst Philosophie, seit ich dich kenne eigentlich. Und Hans Christoph, was hast du beigetragen an dem Tag von der Woche?
Also ich muss vorausschicken, dass für mich der 27. Januar, auch wenn ich mich freiwillig zum Reden melde, immer ein Riesenangang ist. Sonntags gehe ich in der Regel gern auf die Kanzel, weil ich so das Gefühl habe, die Gemeinde freut sich drauf und ich auch. Wir teilen Geschichte miteinander, hier nicht. ich bin jedes Jahr versucht zu sagen, ich mache es dieses Jahr nicht. Mhm. Weil es mir eigentlich zu schwer fällt. Jedes Jahr kämpfe ich mit mir. Ich fühle mich eigentlich nicht berechtigt, irgendetwas zu sagen. Mir sind die Zahlen, die Dimensionen so ungeheuerlich groß, dass ich denke, dem kann ich gar nicht gerecht werden. Mhm. Jedes Jahr bin ich konfrontiert mit der Verstrickungsgeschichte meiner eigenen Familie, mit dem Thema, so ähnlich wie bei dir. Aber das will ich jetzt gar nicht so ausbreiten. Und gleichzeitig ist das für mich eine Motivation zu sagen, ich rede aber trotzdem. Mhm. Ich lasse mich hier nicht klein machen durch die Vergangenheit. Mhm. Und was mir immer hilft, ist, wenn wir da stehen in diesem Moor und dann rauschen da die Bäume und so, da stehen ganz viele Menschen, so wie sie vielleicht an der Rampe von Auschwitz gestanden haben oder in anderen Lagersituationen oder im Ghetto, so Bilder, die man so kennt, vor allem in Schwarz-Weiß. Eher zerlumpte Gestalten mit abgegriffenen Mänteln, auf denen der Judenstern prangt, die stehen da einfach mit uns. Die sagen nichts. Mhm. Und die ermutigen mich auch nicht, irgendetwas zu sagen. Mhm. Das Einzige, was sie stumm ausdrücken, ist, sag jetzt nicht etwas, was uns nochmal in den Tod stößt. Mhm. Also das sind keine Zombie-Gestalten oder so, die sind lebendig sozusagen, mhm, die da stehen. Und ich spüre den Auftrag sozusagen, deren Leben, das sie nicht zu Ende leben durften, weil andere es brutal zerstört haben, ja, nochmal bis zu uns zu tragen. Ich kann das kaum ausdrücken. Also ich möchte auch nicht so einen Gedanken von Auferstehung oder so mit reinbringen, das ist mir alles viel zu christlich. Mhm. Aber tot sind sie nicht. Mhm. Und das macht das Reden auch so schwer. Ich habe mich dieses Jahr entschlossen, mal über die Täterseite auch zu sprechen. Mhm. Was ich extrem schwierig finde, weil es ja ein Gedenken der Opfer ist. Aber ich finde es auch wichtig, die mit in den Blick zu nehmen, die das Ganze mit verursacht haben. Weil es ja ein Zusammenhang ist. Mhm. Und weil ich merke, wenn man so versucht, auf die Motivation zu schauen, dass die Geschichte dann auch an die Lebenden herankommt. Also die lebenden Deutschen, die da stehen, so als Vertreter jetzt der örtlichen Gemeinde, Stadtrates und so weiter. Und so habe ich dies ja über die Täter gesprochen, nicht nur über die, die in Auschwitz Hand angelegt haben, sondern auch weiter östlich hinter der Front in den sogenannten Einsatzgruppen. Das waren deutsche Polizisten, die aus Polizeibataillonen der Heimat, wie man so sagt, sich rekrutiert haben. Das waren ganz normale Leute, ganz normale Angestellte. Aus Hamburg gab es das Polizeibataillon, oder Reservepolizeibataillon. Das waren Bäcker, Tischler, Angestellte mit einem militärischen, polizeilichen Anführer, der ein gebildeter Mensch war. Mhm. Der war auch nicht unbedingt ein brutaler, strammer SS-Offizier. Der ist anständig mit seinen Leuten umgegangen. Mhm. Der hat ihm gesagt, wir haben hier einen Auftrag, der ist furchtbar schwierig. Wer da nicht mitmachen will, Juden zu erschießen, der braucht das nicht zu tun. Mhm. Sie haben alle mitgemacht. Mhm. Die waren alle gehorsam. Mhm. Und irgendwie habe ich diese Geschichte so, ich will nicht sagen, ja, auf eine merkwürdige Art und Weise fasziniert. Weil mit der Seite merkte ich, will ich mich nicht identifizieren, aber ich kann es irgendwie auch. Mhm. Also ich habe mich auch zu denen irgendwie mitgestellt und gemerkt, das ist meine verletzliche Seite. Ja, mhm. Da, wenn alle anderen etwas tun und du dich dann rausnimmst und sagst, das kann ich aber nicht, dann ist man auf einmal isoliert. Und die haben nicht mitgemacht, weil sie überzeugte Nazis waren. Mhm. Da waren sicher ganz viele dabei. Sondern die haben mitgemacht, weil sie die anderen bei diesem schwierigen Tun oder bei dieser brutal inhumanen Aktionen nicht allein lassen wollten. Es ist so abartig und so pervers irgendwo im Denken, aber da habe ich gesagt, ja, das kann ich irgendwie, entschuldigt, dass ich das sage, in irgendeiner Weise menschlich sogar nachvollziehen, weil ich so Situationen, so einen Druck, so einen sozialen Druck, da machst du jetzt auch mit, weil alle anderen tun es ja auch kennen. Nicht bei solchen.
Da ist die Frage, was ich mich frage, wenn ich so sagen darf, dann ist der nächste Schritt mitzumachen und wirklich auch mein Leben zu nehmen. So wie Janusz Korczak.
Ja.
Janusz Korczak sagte das auch, Kinder sind Menschen. Er hat die Kinder als Menschen betrachtet und gesehen, das war seine Lehre. Dass Kinder sollen wie Menschen, wie erwachsene Menschen betrachtet werden. Und er ging noch einen Schritt weiter und hat gesagt, ja, wenn ihr geht, gehe ich mit. Und wenn du versuchst zu verstehen, dann fragst du dich, warum gingen sie nicht diesen Schritt weiter? Mit den anderen Menschen.
Das ist ein spiegelbildliches Verhalten, das man offensichtlich für Verbrechen und im Sinne einer Humanität ausfüllen kann. Das ist das, was mich beschäftigt hat. Und gesagt, wie verhindert man denn dann so etwas, dass Auschwitz nochmal geschehen kann? Ich glaube nicht, dass man das verhindern kann durch moralische Appelle an unsere Humanität. Sagen, so darf man als Mensch nicht sein. Natürlich darf man so nicht sein, das ist vollkommen klar. Und vielleicht war von den Tätern, die dabei waren, auch niemand am Anfang, als er damit hinter die Ostfront gezogen ist, im Entferntesten daran interessiert, so etwas tun zu wollen. Die hätten hinterher gesagt, wir sind da so mit reingerutscht. Ja? Und bei solchen Prozessen wie dem Frankfurter Auschwitz-Prozess sind bei denen, die jetzt nicht so soziopathisch drauf waren, sondern die wir vielleicht eher geneigt sind, als Mitläufer einzustufen, wo sie sagen, ja, ich habe ja nur auf Befehl gehandelt. Das ist ja der Satz, der immer wieder gefallen ist in der Auseinandersetzung.
Ja, aber beim Stoppeln muss man das ganz vorher stoppeln.
Ja, das stimmt.
Das ist viel zu spät, das zu stoppeln, und wenn das, der Befehl kommt.
Und genau an der Stelle
es geht
ist ja...
an die Schule schon.
Ja.
Los, wenn, ich muss das erzählen, wenn ein, jetzt, es gibt Gruppen von Jugendlichen, auch hier aus unserer Stadt, die zu Gedenkstätte fahren, Neugarne zum Beispiel. Und wenn ein Kind sich erlaubt zu fragen, wollen wir jetzt in die Dusche fahren, mit so einer Leichtigkeit, dann muss man das da sehr klar stoppen und erklären, was da genau war. Damit das Kind das versucht zu spüren und sagen nein. Damit gehe ich nicht mit Leichtigkeit um und ich entwürdige nicht die Opfer, mit dem ich mit Leichtigkeit damit umgehe.
Ich finde, dass du vollkommen recht hast. Und in dem Sinne habe ich ja auch meine Rede vorgeführt und gesagt, man kann eigentlich Auschwitz nicht, hätte man nicht dadurch stoppen können, dass man dieses Lager nicht gebaut hat, sondern der ganze Prozess ist ja viel, 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 viel früher schon in Gang gekommen. Ich wollte damit nur sagen, man kann Auschwitz nicht so isoliert sehen und sagen, das waren böse Nazis, mit denen haben wir nichts mehr zu tun und ach, wie schrecklich. Sondern ich wollte versuchen, mit meiner Rede ein bisschen dahin zu führen, eine Sensibilität zu entwickeln für das kostbare Gut politisch-humaner Strukturen, die verhindern, dass ein ganzes Kollektiv, ein Volk oder wie auch immer, abdriftet in so Vernichtungsfantasien, die das möglich gemacht haben.
Okay. Das ist ja,
und das ist, glaube ich, die Mahnung für uns heute, zu sagen, wie du sagst, wir dürfen da nicht mit Leichtigkeit umgehen. Jeder Schritt, der sagt, wir gehen duschen zum Beispiel, das ist ein Stück von einer Desensibilisierung, die eintritt und die am Ende in ganz furchtbar schrecklichen Dingen endet.
Oder einen Judenstern zu tragen,
ja,
in eine Demo gegen Impfungen.
Das ist empörend, so etwas. Weil die Menschen, die Juden, die den Stern getragen haben, ihn tragen mussten, die haben den sich nicht selber angenäht, sondern die haben es getan, weil der Staat das wollte, weil er sie brandmarken wollte. Das ist schon das Erste. Das ist kein Ausweis von Leuten, die irgendwie wohlstandsverwahrlost sind in meinen Augen.
Das und dann sowas zu tragen, ohne die, ich komme zurück zum Erfahrung und zum Spüren, ohne zu spüren, was das bedeutet, sowas zu tragen, ausgegrenzt zu werden.
Ja.
Und diese Menschen, die das tragen, waren nie in eine KZ. Sie haben nie die Erfahrungen gemacht, die die Menschen, die das getragen haben, im Krieg gemacht haben. Hm. Und deshalb sehe ich das als wirklich eine Beleidigung zu den Opfern.
Wir sind jetzt ja in der Gegenwart angekommen durch euer Gespräch. Ich verstehe jetzt deinen Beitrag so, Hans-Christoph, nochmal zu gucken, was heißt das eigentlich für die Gegenwart, wenn wir die Täterseite anschauen, die Täterinnen- und Täterseite. Und wir machen das bei uns in der Konfi-Camp-Arbeit immer so, dass wir, bevor wir in die KZ-Gedenkstätte Neuengamme fahren, die bitten, in ihren Familien zu fragen, was erzählen eure Familien über ihre Familiengeschichte aus dieser Zeit? Und das ist erschreckend wenig. Also bis gar nichts erfahren die von ihren Familien. Es gibt da keine Überlieferungskultur. Sodass wir mit unserer Arbeit und in der Schule im Grunde die Ersten sind, die da überhaupt mit dem Thema bei den Jugendlichen anfangen.
Und ich finde, das ist auch ganz toll, dass ihr das macht, so in die Art, wie ihr das macht, dass ihr das vorbereitet, dass das nicht einfach eine schulische oder Konfirmanten-Ausflug, weil das ist keine Ausflug und das ist keine KZ-Touristik. Das ist, das muss gut vorbereitet werden. Und ihr könnt auch nicht wissen, wer da sitzt in die Gruppe von den Kindern. Was war wirklich in die Familie? Was wird verschwiegen? Was wird nicht verschwiegen? War da Leid? Und das alles zu fangen und damit da diesen Ort zu besuchen, gibt eine ganz andere Dimension von diesem Besuch.
Ja.
Und deswegen denke ich, das ist sehr, sehr wichtig, wie er das macht.
Ja, danke.
Und sehr gut.
Und gleichzeitig merke ich, wenn du so erzählst jetzt, ne, was wir, glaube ich, noch mehr in den Blick nehmen können, ist auch, nicht nur, aber auch das Leid der Familie nach dem Krieg. Darüber haben die viel zu erzählen. Da gibt es eine Menge Geschichten, die die dann erzählen, ne? Über den Hunger und das ausgebombte Hamburg. Und da gibt es sehr viel zu sagen zu. Und das wäre vielleicht auch nochmal ein Blick wert, um die da zu sehen an der Stelle. Ja, Hans-Christoph.
Ja, das ist eine ganz typisch deutsche Sicht. Also ich sag mal, das entspricht auch dem Werdegang des Themas in der deutschen Öffentlichkeit seit dem Zweiten Weltkrieg. Am Anfang haben die Deutschen, nachdem der Krieg zu Ende war, im Wesentlichen eigentlich sich selber beweint. Ja? Sie haben die eigenen, den Tod der eigenen Soldaten beweint, sie haben den Tod der Toten der Bomben, des Bombenkrieges gedacht. Das, was in Auschwitz geschah oder in anderen Konzentrationslagern, war vollkommen im Schweigen versunken. Ja. Es hat bis Anfang der 60er Jahre oder fast ein bisschen früher vielleicht, bis Anfang der 60er Jahre, spätestens mit den Frankfurter Prozessen, den Auschwitz-Prozessen, gedauert, bis man bereit war, sich damit konfrontieren zu lassen. Oder wichtig war, denke ich, auch die Gefangennahme Eichmanns und der Prozess in Jerusalem. Und auch da kam gleich so ein Abwehrreflex. Also es muss doch endlich mal Schluss sein. Und wir wollen nicht immer mit unserer Vergangenheit konfrontiert werden. Ich sag mal, die langsam satt gewordene Wohlstandsgesellschaft der Bundesrepublik Anfang der 60er Jahre, wir sind wieder was, die wollte damit nichts zu tun haben.
Klar.
Und heute ist das anders. Heute, wenn eine Zeitzeugin, Frau Auerbach, im Bundestag spricht, dann hat sie den Raum, ihre Erinnerungen zu erzählen und dazu sensibilisieren, dass diese Erinnerung wach bleiben muss. Mhm. Durch das, was sie sagt und ja. den Raum, das sie bekommt, mhm. die Erinnerung zu wach zu halten.
Ja.
Und es gab sehr, sehr bewegende Momente mhm. in dieser in ihrer Ansprache im mhm. Bundestag.
Mhm. Ja.
Und ich glaube, ja. da ist auch vielleicht zurück zum Glauben, auch ihre Glaube, dass sie da ist, ist nicht selbstverständlich, mhm. dass sie zum Bundestag kommt.
Mhm.
Und ich glaube, da ist vielleicht ein Schritt weg von Täter und Opfer. Wenn wir hier im Raum sitzen, dann gibt es keine Täter und Opfer.
Ja.
Das ist, was ich sagte. Es gibt mhm. eine Geschichte.
Mhm.
Vielleicht eine Geschichte von Täter und Opfer. Aber wir sind das nicht.
Für die wir nichts
können. Und das
können
ist sehr, sehr wichtig,
für die das wir Verantwortung
zu, haben. Zu verstehen.
Ja.
Mhm. Ich habe auch Begegnungen gehabt, wo diese Bild noch da war und verankert war.
Mhm.
Wir sind die und die anderen sind die anderen.
Mhm.
Das ist, ermöglicht aber nicht diese Begegnung und die Umgang mit
ja.
die Geschichte.
Ja. Ja, das macht es schwieriger, aufeinander zuzugehen natürlich. Also für unsere Jugendlichen ist das schon ein erschreckender Moment, wenn wir ihnen ein Bild zeigen von der Grundschule Niendorfer Straße. Und vor der Schule ist die gesamte SA von Garstedt aufgebaut mit großen Autos und Fahnen
ja,
und Heil Hitler und so. Das ist alles und das ist die Schule, in der sie zur Grundschule gegangen sind. Wo deutlich wird, also auch hier gab es diese Geschichte, diese Täter- und Opfergeschichte mitten in unserem Ort. Und vielen war das nicht bewusst. Es ist, glaube ich, ein wichtiger Augenblick in dieser Auseinandersetzung.
Mir ist auch ganz wichtig zu betonen, zu sagen, dass die geschichtliche Periode des, oder sagen wir so, der Antisemitismus oder die Judenfeindschaft der Nazis hatte ihre Vorläufer und sie hat ihre Nachgänge.
Ja.
Also so ein Satz wie, die Juden sind unser Unglück, ist von einem der berühmtesten deutschen Historiker, nämlich von Heinrich von Treitschke, gesagt worden. Und das ist ein Berliner Antisemitismusstreit gewesen, wo die liberale Berliner Öffentlichkeit sich über den Antisemitismus des konservativen Bürgertums moralisch erregte und es erste heftige Auseinandersetzungen gab. Und das war vor dem Ersten Weltkrieg.
Mhm.
Danach hat es eine ganz lange Zeit gegeben, oder längere Zeit, wie das wieder im Untergrund alles verschwand und dann in der frühen Nazi-Bewegung der 20er Jahre wieder auftaucht und in den der wilden Zeit der Weimarer Demokratie, die ja nie so richtig entfaltete, zu einer hässlichen, giftigen Blüte wurde.
Mhm.
Und wenn man sich diese langen geschichtlichen Linien deutlich macht, wird dann auch deutlich, in was für einer Verantwortung wir stehen heute.
Mhm.
So, 1945 ist nicht Schluss gewesen mit den Nazis und dann war das vorbei und dann kommt die Geschichte der Bundesrepublik. Nein, wir merken jetzt dadurch, dass die AfD sich als ziemlich völkische, auch antisemitische Partei, obwohl sie das zu verdecken versucht, generiert eine böse, böse politische Tradition wieder aufnimmt, die wir glaubten, sie sei verschwunden sozusagen. Mhm. Ist sie aber nicht. Und ja. da liegt unsere Verantwortung, zu sagen, es sind unsere Entscheidungen mit, die wir politisch treffen, ob sich so etwas weiter entfalten kann oder ob wir, ich glaube nicht, dass es jemals verschwinden wird, aber es so eingrenzen kann, dass es keine bestimmende Macht mehr hat gesellschaftlich.
Da liegt die Aufgabe.
Ja.
Und wenn wir zu dieser Aufgabe jetzt mal kommen, so wie ihr sie beide ja, sehr aktiv und sehr engagiert betreibt hier in Norderstedt, wenn wir auf Ravrim gucken. Also ich bin ja selber Mitglied in dem Verein und bin da ganz beeindruckt von, es ist ja ein sehr starkes kulturelles Engagement, was wir machen, ne? Was ihr in Gang setzt, ihr beiden vor allem. Ja, mögt ihr für unsere Hörer einmal erzählen und Hörerinnen was ihr macht, was wir machen, so einfach, dass die ein Bild bekommen, vielleicht sogar Mitglied werden wollen, wer weiß. Also, so, wo geht die Reise lang im Moment? Ich war letztens bei dem Ladino-Konzert, was also berückend schön war. Erzählt mal, so.
Was? Ja, wir suchen die jüdische und die israelische Kultur hier, die Leute in Norderstedt näher zu bringen, in Norderstedt und Umgebung näher zu bringen. Einerseits ist unsere Arbeit die Erinnerungsarbeit, dafür zu sorgen, dass das nie wieder passieren wird. Und die andere Säule von unseren Aktivitäten ist, die Brücken zu bauen zwischen Israel und Norderstedt und Deutschland in unterschiedliche Bereiche, nicht nur Kultur. Und mit Schwerpunkt Kultur, diesen Sonntag zum Beispiel, haben wir wieder ein Konzert von Stella Morgenstern.
Ein häufiger Gast, glaube ich. Ne?
Ja, mit einem neuen Programm. Heinrich Heine Lebensvoyage. Ein ganz besonderes Programm, die wir in die Ausstellung Jekes zeigen. Wir versuchen die Vielfalt von jüdischer Kultur und Leben heute und nicht nur heute, auch damals hier näher zu bringen.
Ja. Ja, schön. Mit, unter anderem mit dem Chanukka-Fest in einer unserer Kirchen.
Ja.
Das ist ja immer dein Projekt, Hans-Christoph, mit euch beiden zusammen. Ne? Da war auch das Ladino-Konzert, also das Lichterfest, das jüdische, immer zur Weihnachtszeit. Und da, ja.
Ja, wir versuchen jüdische Feste zu feiern, auch so wie in Israel heute. In die Sommermonate machen wir ganz viele Aktivitäten in unserem biblischen Garten, der Bustan im Stadtpark Norderstedt. Machen viel Programme mit Kindern, auch Lesungen und kleine Konzerte dort. Und wir feiern auch weitere jüdische Feste, wie zum Beispiel das Wochenfest im Bustan Shavuot und die Laubhüttenfest Sukkot und das jüdische Neujahrfest auch.
Ja.
Also
Rosh Hashanah.
Genau, Rosh Hashanah.
Ja, das finde ich auch sehr wichtig, neben dem starken Gedenken an die dunklen Seiten der deutsch-jüdischen Geschichte nicht den Eindruck zu erwecken, Judentum sei eine vergangene Größe und durch den Holocaust ausgelöscht worden, quasi. Das stimmt nicht. Also glücklicherweise, auch sicher bedingt durch Einwanderung nach 1990, sind die jüdischen Gemeinden hier in Deutschland wieder doch sehr viel aktiv, auch aktiver nach draußen gehen und sich zu zeigen, um zu sagen, so, wir sind da, wir sind ein Teil dieses Landes, wir gehören dazu in diese weltlich säkulare, religiöse Miteinander in der Gesellschaft und wir sind lebendig. Ja, wir sind ganz normale Menschen mit normalen Berufen und nicht irgendwie abseitige Sonderlinge. Wir müssen da aufpassen, dass wir nicht im Nachhinein tatsächlich dadurch ausgrenzend immer wirken, dass wir Juden zu etwas ganz Besonderem machen und sie dann in irgendeine Ecke zu stellen, wo man ihrer zwar gedenkt, aber nicht mit ihnen redet.
Ja. Und deshalb ist der Bustan ist so eine Art der Begegnung, der offen ist für alle Kulturen und alle Religionen. Ja. Und wir wollen da anderen Menschen begegnen und ins Gespräch kommen, aufklären, vielleicht neue Facetten von Israel und Judentum zeigen und einfach Teil von die Gesellschaft in Norderstedt sein.
Okay. Ja, also wo du das ansprichst, ne, ein ganz normales Leben, du bist Business Coach von Beruf, auch. Ne? Was noch, wenn du sagst auf?
Ne, Unternehmensberaterin.
Ja, Unternehmensberaterin, ne? Und Das fände ich jetzt nochmal zum Schluss. Das habe ich dich nie gefragt, haben wir auch noch nie drüber gesprochen. Du hast ja deinen Mann in Tel Aviv kennengelernt, ne?
Ja.
Ja? Und ihr habt dann beschlossen, hier nach Norderstedt zu gehen. Du mit ihm, so vor 20 Jahren ungefähr.
Ja.
Ja. Wir sind übrigens gleich lange in Norderstedt. Ich bin auch vor 20 Jahren hierher gekommen. Und,
dein Weg war nicht so lang, oder?
Ja, mein Weg war eine Odyssee durch Deutschland. Also, aber das ist eine andere Geschichte. Wir haben ja mit dem Spüren angefangen. Ne? Wenn du jetzt so hier sitzt und spürst als Israelin, Jüdin in Deutschland, wie fühlst du dich hier heute und jetzt? Wie geht's dir, hier zu leben in Norderstedt?
Ich bin sehr dankbar, dass ich hier bin und alle Erfahrungen mache, die ich hier machen darf, auch mit meiner Vergangenheit und meiner Geschichte. Und auch mit Menschen. Und wenn ich nicht hier wäre, wären viele Begegnungen mit, sehr wertvolle Begegnungen mit Menschen nicht da. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ich glaube, das ist für mich eine große Bereicherung und Geschenk, hier sein zu dürfen.
Ja. Das haben Hans-Christoph und ich übrigens auch gesagt. Wir waren schon etwas früher hier heute. Uns geht es mit dir genauso. Das ist eine sehr wertvolle Begegnung mit dir, all die Jahre schon. Und dann ja, finde ich, das ist ein schönes Schlussstatement. Es ist wirklich wertvoll, sich zu begegnen. Das hat einen Wert in sich. Und ja. Hoffen, dass es viele schöne weitere Begegnungen gibt. Wenn ihr Lust habt, Ayala Nagel zu begegnen, im Internet findet ihr Chaverim, Freundschaft mit Israel e.V. Da sind die Kontaktdaten, könnt ihr Kontakt aufnehmen mit ihr. Gerne auch mit Pastor Plümer, der sich sehr viel mit Judentum und der ganzen Geschichte beschäftigt hat. Steht auch alles im Internet. Pastor Plümer, Norderstedt, findet ihr seine Daten. Und wir sind Geh wie Gott suche und danke, dass ihr dabei wart. Ja, die nächsten Folgen werden wir haben mit einer blinden Christin, Frau Fierk. Sie wird uns erzählen, wie es ist, als blinder Mensch zu sehen. Dann haben wir vor, Pastor Plümer und ich, Hans-Christoph und ich, wir werden über unseren theologischen Werdegang erzählen. Wir haben das Bedürfnis, einmal darüber zu sprechen und euch Mut zu machen, dann eventuell, wenn ihr wollt, mit uns euren Werdegang zu teilen. Und davon aber mehr die nächsten Male. Geh wie Gott suche. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss. Und danke euch, dass ihr da wart heute.
Gerne.